und hat mir das geschenkt. Er hat gefunden, Mutter, es ist eine Veränderung dran. Ui, das ist schön. Na, Lotti, ich denke, das ist ein Missverständnis. Das ist eine Dekoration für einen Wand oder so. Das ist nicht für einen Kopf. Lotti, Petra, das ist Pinkel. Du kannst jetzt so unter die Leute laufen. Vielleicht finden wir das auch. Ich bin mir jetzt so vorgekommen, wie ein Queen oder so. Also ich meine, die Leute haben mich angeschaut, als ich hier arbeite.
Jenko, logisch haben sie es doch.
Natürlich, das sind die, weil wir uns genug. Nun kannst du nicht machen. Das ist eine Missverständnis. Weißt du, ich denke, er hat vielleicht eine andere Veränderung gemeint.
Nein.
Meint er nicht?
Nein, ich weiß nicht, aber ich habe
die Frage. Ja, ich
Vielen Dank für die Einladung heute Morgen hierher. Ich bin gern gekommen. Ich dachte, es ist jetzt schon ein paar Jahre wieder her, ne, dass ich mal da war. Vielen Dank. Ich will mich am Anfang noch vorstellen. Mein Name ist Irmgard Schaffenberger. Wie Sie hören, komme ich ursprünglich aus Deutschland. Wir hatten bis letzten September 26 Jahre in Basel gewohnt, mein Mann und ich und die Kinder. Und ich habe es echt probiert mit Baseldeutsch. Weil ich dachte, man muss die Sprache lernen dort, wo man lebt. Aber unsere Kinder haben irgendwann gesagt, Mutti, hör auf, es klingt so schräg. Es klingt so schräg. Und ich finde, ab und zu sollte man auf seine Kinder hören. Von daher tut es mir leid, ich verstehe sie gut, aber ich kann es einfach nicht so. Ich hatte nach dem Abitur hatte ich erst Krankenschwester gelernt, dann in Heidelberg auf der inneren Medizin gearbeitet, dann Medizinstudium angefangen und dann aber gemerkt, mein Herz schlägt mindestens genauso für Theologie, für die Geisteswissenschaften und bin dann ins theologische Lager gewechselt und habe dort Ausbildungen gemacht und bin seit 30 Jahren jetzt tätig als Referentin oder Dozentin am theologischen Seminar. So viel zu mir. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die sind 30 und 32. Ich muss immer überlegen, weil es jedes Jahr ändert. Das ist immer eine Rechnerei hier. Genau. Und zwei Enkel mittlerweile. Das ist richtig schön. Und wenn Sie sonst noch Fragen haben, gerne nachher noch. Sie sind zum spannenden Thema heute Morgen gekommen. Veränderung ist möglich. Es ist eins meiner Lieblingsthemen, weil ich das seit 40 Jahren selber übe immer. Und ich rede wirklich nur über die Dinge, die ich selber durchgemacht habe oder wo ich am Üben bin, weil ich finde, sowohl Medizin wie auch Theologie, die brauchen einen Sitz im Leben. Die haben so viel mit dem Leben zu tun und mit unserem Echten zu tun. Und das muss man dann immer erst mal selber ausprobieren. Als ich vor 35 Jahren noch eine Zusatzausbildung gemacht habe für Paartherapie und Gesprächsführung damals. Da war eine unserer Grundregeln, die wir immer wieder wiederholen mussten und die uns wirklich von unseren Dozenten eingeprägt wurden, war die, nimm den anderen, egal ob der Partner oder die Kinder oder die Nachbarn, nimm den anderen an, wie er ist, dadurch verändert er sich am meisten. Das war so die Grundlage für alles. Und ich hatte jetzt ganz, ganz viele Gespräche ja auch mit Studenten, die ich coach und begleite in den letzten 30 Jahren. Und ich muss sagen, und bin auch 33 Jahre verheiratet, da gilt das Gleiche, es stimmt wirklich. Nimm den anderen oder die andere an, wie sie ist. Das ist erstmal die Basis. Und dadurch eröffnet man dem anderen einen Freiraum, dass er sich oder sie sich auch verändern kann und darf. Von einer guten Basis her. Und nicht könnte und müsste und man drückt rum und schiebt am anderen und nörgelt. Das ist eine schlechte Ausgangsbasis. Und deshalb will ich den ersten Teil heute Morgen einfach mal dem widmen, wie kriegen wir das hin? Uns selber oder den anderen wirklich einfach mal so anzunehmen, wie wir halt sind. Wie bin ich mir eigentlich selber gegenüber eingestellt? Sind Sie sich eine gute Freundin, ein guter Freund? Das wäre jetzt so spannend, allein schon an den Tischen mal zu hören, wie gehen Sie denn mit sich selber um? Sie sind die Frau oder der Mann, Sie sind die Frau, mit der Sie am längsten zu tun haben in Ihrem Leben. Sie sind der Mann. Sie haben am längsten mit sich selber zu tun. Und ich finde, dafür ist das eine lohnenswerte Frage, dass man ab und zu, nicht ständig, aber ab und zu doch mal drüber nachdenkt, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Gehe ich mit meinen Freundinnen alle besser um, wie mit mir selber? Also ich merke in den Gesprächen immer wieder, es ist ein Dauerthema, dass man sich innerlich niedermacht und innerlich schlecht mit sich umgeht. Kennen Sie das? Eine andere oder ein anderer tritt auf und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er im Recht ist, dass er es besser weiß, er klüger ist, über eine bessere Ausbildung oder eine größere Kompetenz verfügt. Und ich merke jetzt auch im Älterwerden, früher habe ich immer so gelächelt und jetzt merke ich so die jungen Kolleginnen, wenn die einem so links und rechts überholen mit der Ausbildung, denke ich, huch, ich dachte immer, es wird mich nicht kratzen, aber von wegen. Ich nehme das sehr wach wahr und denke, oh, bringt man es noch? Oder sollte man mal wieder eine Weiterbildung machen? Ich spüre so, es kommt so eine kleine Unsicherheit auch rein mit dem Älterwerden. Eben, man spürt, die anderen sind besser oder weiter oder man bildet sich ein. Und dann genügt das oft schon oder ich sag mal manchen von uns vielleicht hier und schon wankt der Boden unter den Füßen. Wir verlieren unverzüglich alles, was wir gelernt haben, was wir an Erfahrung mitgenommen haben, was wir an Wissen gespeichert haben. Wir verlieren, ich sag mal so, fast das Gefühl, das Gespür für uns selber. Die Schaltzentrale im Kopf setzt aus und wir lassen uns selber im Stich in so Momenten. Und das ist so schade, sich selber im Stich zu lassen. Selbstbewusstsein, darum soll es jetzt mal gehen, diese Einstellung sich selber gegenüber. Selbstbewusstsein kann aber nur dann abhanden kommen, wenn es nicht richtig tief in uns an der guten, richtigen Stelle verankert ist. Wenn es in unseren Innenräumen nicht Platz genommen hat, sondern immer mal wieder wie so ein Schatten hin und her huscht. Mal ist es da, mal ist es weg. Das ist schwierig. Da genügt dann manchmal nur schon ein misslungener Friseurbesuch oder ein Gang zur Personenwaage und schon sind wir nur noch ein Hauch unserer selbst. Selbstbewusstsein heißt sich seiner selbst bewusst sein. Sich seiner selbst bewusst sein. Und wir spüren es doch jemand ab, wenn wir auf der Straße begegnen oder eine Nachbarin oder so. Wir spüren es doch Menschen ab, wie die sich selber gegenüber eingestellt sind. Ob sie denken und so schon dastehen in der Körperhaltung oder einem angucken nach dem Motto Entschuldigung, dass es mich überhaupt gibt. Ne? So die Beine und so, wir wissen genau, wie man dann so dasteht. Oder ob man jemand begegnet, die so von sich denkt wie dieses kleine Mädchen. Ich bin vollkommen meiner Meinung. Fröhlich, frech in die Welt reinguckt und sagt, nee, ich bin vollkommen meiner Meinung. Eine ganz wichtige Lebensempfehlung vom jüdischen Gelehrten Jesus von Nazareth lautet, liebe doch Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Bitte schön, wie dich selbst. Ich finde, das ist eines der Kernaussagen. Jesus sagt mal, das ist das größte Gebot, was es gibt. Liebe Gott, deine Nächsten, wie dich selbst. Es ist so ein Dreierschritt. Und wie soll man das machen? Dann steht da noch von ganzem Herzen. Also wir reden ja heute nicht mehr so, von ganzem Herzen. Ich dachte, das ist so mit gesammelter Fantasie, mit Begeisterung und mit aller Lebensenergie, die ich habe. Das klingt schon anders, ne? Mit gesammelter Fantasie, mit aller Lebensenergie, mit Begeisterung, Gott, den Nächsten und mich selbst. Lieben Sie sich selber mit Begeisterung und mit aller gesammelter Lebensenergie? Ich frage ja nur mal. Ich übe es ja auch. Darf ich Sie fragen, welchen Umgang Sie pflegen, wenn Sie morgens den ersten Blick im Badezimmerspiegel machen, nach dem Aufstehen? Also ich gehe immer im Halbschlaf noch zur Kaffeemaschine, das brauche ich immer zuerst, mein Käffchen, und dann gehe ich erst ins Badezimmer. Wie gucken Sie in den Spiegel? Jetzt müssten wir mal so ein paar Statements hören. Oh, verknittert. Ich weiß, unsere Tochter, die war immer sehr direkt im Feedback geben, ob ich wollte oder nicht, aber sie hat immer eins abgegeben, als sie so ein Kessertini war. Und die hat oft zu mir gesagt, Mutti, so wie du heute Morgen aussiehst, ich glaube, du hast noch viele Entfaltungsmöglichkeiten heute. Also, wie gucke ich in den Spiegel? Verknittert, Falten, Frisur, wie sehe ich wieder aus, Doppelkinn. Ich habe so eine Physiotherapeutin, die ist Diakonisse und einmal in der Woche gehe ich zu ihr Sport machen. Und wenn wir dann üben, so Kopfübungen, dann sagt sie immer, Kopf hoch, meine Damen, Kinn hoch, bitte beide. Ich denke, oh, diese Rückmeldungen bräuchte man ja nicht immer. Also, wie sehen Sie sich, darum geht's. Wie sehen Sie sich, wenn Sie ins Badezimmerspiegel gucken? Vielleicht sehen Sie sich auch so, die hilfreiche Sichtweise von der Beate Göbel. Sie hat mal gesagt, heute Morgen im Badezimmer, da lachte mich eine an, kaum wieder zu erkennen. Und plötzlich freute ich mich, dass ich mit dieser Frau den ganzen Tag verbringen kann. Das ist eine andere Einstellung. Sich mal anlächeln und sagen, ach, eigentlich bist du ganz nett. Schön, mal gucken, was wir zwei heute miteinander erleben. Ich sag Ihnen mal, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen auch, ich muss immer die Männer hier auch mit im Blick haben, bitte Schluss mit dieser Selbstentwertung, wo wir uns selber immer den eigenen Wert abgraben und den Wert nicht mehr nehmen. Ich höre auf, mich selber zu beschuldigen und zu entwerten. Manchmal braucht es einfach so einen Entschluss, dass man sagt, also jetzt bin ich 40 oder jetzt bin ich 50 oder jetzt bin ich 60, jetzt könnte ich doch mit den Späßchen mal aufhören. Jetzt ist mal genug damit, Schluss mit dieser Selbstentwertung. Zu meinen, so wie ich bin, sei ich nicht gut genug. Seit Jahren höre ich diese Sätze immer wieder in der Beratung und in den Gesprächen. Ich sollte, ich müsste, ich will doch und eigentlich kann ich nicht und bin nicht so, wie ich eigentlich sein sollte, wie die anderen mich haben wollen oder wie die eigenen Ansprüche, die sind ja meistens noch schlimmer, die eigenen Ansprüche, die man in sich drin hat. Aber Schuld- und Schamgefühle, das hängt ja damit zusammen, die sind die Zutaten für einen perfekten Selbstentwertungscocktail. Die tun uns einfach nicht gut. Viele Menschen, wirklich viele, sind sich selbst, ich denke manchmal, wie so ein innerer Kriegsschauplatz, wo wirklich heftige Kämpfe stattfinden. Und dort werden schlimme Verwüstungen angerichtet. Und da brauchst du dann eine ganze Zeit, bis da mal wieder Friede, befriedetes Land einkehren kann. Achten Sie mal selber auf so Selbstentwertungstendenzen. Das macht man im Alltag ständig. Eben allein schon beim Blick in den Spiegel. Was denken Sie? Oder machen Sie die Augen zu? Oder wenn Ihnen was passiert, wenn einem ein Glas runterfällt. Also ich habe zum Beispiel von meinem Papa immer gehört, ne, von den Urahnen und Vorahnen, was wir vorhin schon im Anspiel gehört haben. Lass es, du hast zwei linke Hände. Was du in die Hand nimmst, geht kaputt. Irgendwann habe ich es geglaubt. Habe ich blockiert in Handarbeit, da habe ich eine deutsche 5 gekriegt, weil ich nicht mitgemacht habe, weil ich dachte, ich kann es sowieso nicht. Was ich in die Hand nehme, geht kaputt. Oder typisch, dass mir das wieder passiert. Oder das würde ich mich nie trauen, was der macht. Oder blöd, dass mir da nichts Schlagfertiges eingefallen ist. Kennen Sie das, so Gespräche mit dem Chef, die manchmal nicht so angenehm sind? Und wenn ich dann hinterher in der Küche stehe, am Kochen bin mittags, dann fallen mir die Argumente ein. Und ich denke, hätte ich doch nur das gesagt, wäre ich doch nur besser vorbereitet gewesen. Warum habe ich da nicht gut drauf reagiert? Oder so Sätze wie, naja, mit mir kann man es ja machen. Ich krieg's ja eh immer ab. Ich hatte einen Kollegen, der über Jahre gesagt hat, ich habe sowieso die 2 auf dem Rücken. Oh, es war fürchterlich. Immer die Opferhaltung, ich habe sowieso die 2 auf dem Rücken. Oder wie ich aussehe. Ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, man muss sich auch von sich selber nicht alles gefallen lassen. Ich habe den Satz daheim hängen, ich habe mir einige Sätze aufgehängt und tausche sie immer mal wieder aus. Man muss sich auch von sich selber nicht alles gefallen lassen. Da hilft nur eins, ein kräftiges Nein, immer mal wieder, Schluss damit. Ich bin ganz mit mir einverstanden, versöhnt. Ich mache mich auf einen neuen Weg. Ich gehe freundschaftlich, wohlwollend und fürsorglich mit mir um. Ich wiederhole den Satz nochmal. Ich gehe freundschaftlich, freundschaftlich. Da steht freundlich, steckt damit drin. Ich gehe freundschaftlich, wohlwollend, fürsorglich. Ich sorge für mich gut. Barmherzig, könnte man auch sagen, ins Christliche, ins Fromme übersetzt. Gut, wohlwollend, freundlich mit mir um. 2 Beispiele, wie das im Alltag aussehen kann. Es ist mir vor Jahren, weiß nicht mehr wann es war, aber vor Jahren passiert, ich gehe gern in Boutiques rein, machen ja viele Frauen, und schaue mir gern schöne Sachen an und kaufe auch mal was, oft für Freunde oder für Freundinnen. Und dann hatte ich mir mal wieder was gekauft, gesehen, und dann habe ich es an die Kasse genommen und dann sagt die Verkäuferin, wird das ein Geschenk? Soll ich das einpacken? Und wissen Sie, was für einen verheerenden Satz ich dann gesagt habe? Ich habe gesagt, nee, müssen Sie nicht, es ist ja nur für mich. In dem, wo ich mir zugehört habe mal, sollte man öfters machen, habe ich gedacht, was hast du denn da rausgelassen? Das ist ja nur für mich. Für jeden anderen hätte ich gesagt, ja, es gibt ein Geschenk, packen Sie es bitte schön ein. Und ich dachte, für mich brauchst du es ja nicht. Und dann, als es mir so bewusst geworden ist, habe ich umgeschaltet, war ein bisschen dumm, so spontan, aber es war dann ganz still im Geschäft. Ich habe dann plötzlich gesagt, doch, bitte packen Sie es ein, es ist nämlich für mich. Und ich gehe jetzt heim und ziehe mir ein Cappuccino und mache mir ein Kerzchen an und lege mir Klassik auf, Mozart und pack's aus. Und seit der Zeit, ich sage Ihnen das schon viele Jahre her, seit der Zeit mache ich das immer so. Ich sage es immer extra und komme dann ins Gespräch mit Leuten, weil das ist erstmal unerwartet, dass man sowas sagt. Und dann reden wir untereinander, meistens sind Frauen da und wir sagen, ja, weil ich mir es wert bin. Ich pack's ein und ich zelebriere es auch daheim. Ich hatte das Beispiel, habe ich schon oft erzählt hier in der Schweiz, und wenn ich hinkomme, dann sagen oft die Leute, sie sind doch die, die sich das Päckchen immer selber einpacken. Denke ich, hoffentlich ist auch was anderes noch geblieben, aber das ist so. Oder im Alltag, wir merken es einfach im Alltag, an so Sachen, an so Randbemerkungen, wie wir mit uns eigentlich umgehen. Meine Mama ist seit einigen Jahren Witwe. Und wenn ich sie angerufen habe, sie wohnt 300 Kilometer weg, und habe sie gefragt, Mutti, was hast du denn heute Mittag gegessen? Und dann hat sie gesagt, ach, ich habe mal wieder Müsli gemacht oder einen Joghurt. Weißt du, für mich allein kochen lohnt sich ja nicht. Seit sie allein ist, kocht sie nicht mehr richtig. Es lohnt sich ja nicht. In ihrer Küche herrschte reduzierter Winterdienst. Wirklich, da war nichts mehr da im Kühlschrank. Es war einfach... Sie ist zurückgegangen, es lohnt sich ja nicht mehr. Ich sage, Mutti, geh nebendran zum Metzger, wir haben einen wunderschönen Metzger. Hol dir einen Steak, mach dir ein Kerzchen an, deck dir das Tafelsilber von der Oma Emma und ess gut, weil du es dir wert bist. Merken Sie an so Sachen, an so Kleinigkeiten, wie verhalte ich mich eigentlich, was bin ich mir eigentlich wert? Vielleicht fragen Sie sich jetzt, naja, ich kenne mich selber aber gut genug und ich mache mir auch nichts mehr vor. Ich habe ja nicht nur gute Seiten. Wie komme ich denn dazu, mir das einzureden, so klingt es fast, dass ich nur Gutes von mir glauben könnte? Die Frage ist ja eigentlich, wie gelingt es, dass wir trotz mancher Ungereimtheiten und Baustellen, die wir an uns haben, und Unperfektem, was wir haben, und Fragmentarischem, wie gelingt es trotzdem, dass ich mich fröhlich annehme und fröhlich zu mir stehe? Das ist die Kernfrage. Und das hängt für mich ganz eng damit zusammen mit der Frage nach der Identität. Wer bin ich eigentlich und woher beziehe ich meine Informationen und wem glaube ich was? Woher beziehe ich meinen Wert? Muss ich alles richtig machen, damit ich wer bin? Muss ich die Liebe und Nette sein, damit ich von anderen auch so behandelt werde. Du bist so unkompliziert, das ist so schön, hören viele Mädchen. Muss man unkompliziert sein, damit man geliebt wird? Muss ich für alles sorgen? Muss ich Karriere machen, damit ich jemand bin? Was ist eigentlich mein inneres Fundament? Und ich sage Ihnen, an der Ecke bin ich total froh, dass ich Christin bin. Dass ich seit vielen Jahren nochmal ein anderes Fundament als nur mein rein biografisches Fundament bekommen habe. Kurt Marti, Berner Theologe, hat mal geschrieben, ich mag dieses Gedicht, er hat viele Gedichte geschrieben, ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung. Und die mich zeugten, wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte, ja, ja zu mir, ja zu meinem Leben. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt, ob ich wollte oder nicht wollte. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte, ja. Ich sag Ihnen, das ist wie wenn einem jemand einen zweiten Boden ins Leben nochmal einzieht. Auf diesem Ja kann ich stehen. Da ist ein ganz anderer, der wollte, dass es sie gibt. In der Art, mit den Augen, mit dem Aussehen, mit der Geschichte, in dem Jahrhundert, so wie sie sind. Nochmal ein ganz anderer als nur ihre Eltern. Egal, ob sie gewollt sind, ersehnt, erwünscht oder Zufallsprodukt oder wie auch immer. Ein ganz anderer wollte, dass ich sei. So wie ich jetzt bin. Und bevor meine Mutter, mein Vater, die Hebamme oder vielleicht auch später irgendein blöder Onkel, sag ich mal, mich in die Hände bekam oder Hand an mich legte, da nahm Gott mich in seine Hände und sprach sein gültiges, für alle Zeit gültiges Ja über meinem Leben aus. Ich bin ins Leben hineingeliebt. Sie sind ins Leben hineingeliebt. Ich dachte, das ist das, was ich Ihnen heute Morgen am liebsten ganz dick mitgeben wollte. Sie sind ins Leben hineingeliebt. Und zwar gratis et con amore. Ohne Vorbedingungen und mit viel Liebe. Ohne Vorbedingungen. Wir müssen dafür mal nichts tun. Sondern das ist die Ausgangsbasis, weil einer Ja gesagt hat. Gratis et con amore und mit viel Liebe. Und so empfangen wir uns auch täglich neu. Ich übe das auch immer wieder, zu sagen, danke Herr für den Morgen. Ich will mich empfangen aus deiner Hand. Ich will mich empfangen selber als Geschenk aus deiner Hand und für dich heute irgendeine Seite von dir verkörpern hier auf der Welt. So wie ich bin und so wie ich das kann oder so wie sie das kennen. Das gibt mir letztlich Halt und Sicherheit. Ja, eben wie dieser zweite Boden in meinem Leben. Also ich sage es nochmal, liebe Kolleginnen und liebe Menschenkollegen hier, Schluss mit der Selbstentwertung, mit diesem sich selber niedermachen, weil es ein großes Ja auch in ihrem Leben und über ihrem Leben gibt. Ich sage auch Schluss mit Selbstmitleid. Der Tübinger Theologe hat mal gesagt, Eckstein, der Hans-Joachim Eckstein, wie dumm ist das denn eigentlich, Selbstmitleid? Wie dumm ist es denn, sich selber mit Leid noch zu beschweren? Selbstmitleid, das machen doch andere schon genug. Das müssen wir doch eben, man muss sich von sich selber nicht alles gefallen lassen. Das müssen wir uns doch nicht auch noch selber antun und uns selber Leid tun. Ich bin mit mir einverstanden, heißt das, sich annehmen. So ganz und gar. Mit allem, was zu mir gehört. Ich sage Ihnen, das ist ein Üben und Prozess. Ich hatte früher Leistungssport gemacht, Leichtathletik, und da hatte ich eine gute Figur. Also sage ich jetzt mal so unter Ihnen, genau. Und mit der Zeit verändert man sich eben. Veränderung ist dran, ob man will oder nicht. Und jetzt muss man sich auch annehmen heute. Und heute ist eben mein Spruch, Schönheit braucht Platz. Ich denke, in jedem Jahrzehnt hat man andere Dinge, die einem helfen zum Leben, oder? Sonst jagt man Idealen nach, wo ich denke, das war mal und das ist okay. Sie kennen vielleicht den Eckhard von Hirschhausen, der kommt ja auch öfters im Fernsehen, Kinderarzt und Komiker. Ich war kürzlich bei ihm auch in der Vorstellung und er sagt zu diesem Thema auch immer, mit Thema Gewicht und so, sagt er, also ich habe auch mal 3,5 Kilo gewogen. Denke ich, ja, so ungefähr haben wir alle mal angefangen. Ne? Und dann kommt eben Veränderung. Aber jedes Gramm ist geliebt und gehört auch mit zu Ihnen. Also freundlich, wohlwollend, fürsorglich mit sich umgehen. Gott macht es Ihnen vor. Gott macht es ja bitteschön auch. Und da muss ich jetzt an dieser Stelle noch was hinzufügen. Keine und keiner von uns kommt unbeschadet durchs Leben. Kommt ohne Schmisse und Verletzungen durch die Kindheit, durch frühere Ereignisse, durch das Leben. Aber wir können lernen, damit umzugehen. Und wir können lernen, wenn sie mit Gott leben, sag ich mal, auch wirklich Verletzungen heilen zu lassen und gut werden zu lassen. Er ist so gerne ein Heiler und weiß oft so gute Lebenshilfen, wie er uns weiterbringen kann. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele sehr persönlich jetzt aus meinem Leben sagen, wo wir merken, das hat uns geprägt. Ich hatte eine Großmutter, die bei uns im Haus gewohnt hatte und der Opa ist gestorben, als ich 6 Jahre war und dann bin ich zu ihr hochgezogen und habe viele Jahre bei ihr oben so mindestens die Hälfte meines Lebens verbracht. Ich hatte sie sehr gern und ich hatte noch einen Bruder. Und sie hat uns damals so halber mit erzogen und hat gesagt, passt mal auf, wenn ihr in die Schule kommt, bekommt ihr eine Belohnung von mir, wenn ihr gute Noten schreibt. Bei einer 1 bekommt ihr 5 D-Mark waren es damals und bei einer 2 2 D-Mark. Und ich weiß noch, eins meiner frühen Kindheitserinnerungen, mein erstes Diktat. Und ich habe eine 1 geschrieben und ich war total stolz und ging zur Oma und habe es ihr gezeigt. Und sie hat ihr Geldbeutel geholt und aufgemacht und greift rein und gibt mir 2 D-Mark. Und ich denke, naja, die ist alt, vielleicht sieht sie nicht mehr so gut. Und sagt dann so mit offenen kindlichen Augen, Oma, dass ich habe eine 1. Bei einer 1 gibt es doch 5, oder? Dann sagt sie, nee, 2 reichen für dich, du bist ja nur ein Mädchen. Ich sag Ihnen, und das bei meiner Lieblingsoma, ne? Heftig. Ich sag Ihnen, sowas hat gesessen. Mein Papa hat das mitgekriegt, hat mich zu sich gewunken, wollte mir noch 3 D-Mark geben. Ich war so stinkig, dass ich die an die Wand geworfen habe, habe gesagt, nee, jetzt will ich sie auch nicht mehr. Aber das hat gesessen, ganz tief bei mir gesessen. Aha, Mädchen sind anscheinend weniger wert. Ich bin dann, wenn Sie meine Biografie angucken würden, würden Sie es merken. Die ersten 10, 15 Jahre habe ich nur konkurriert mit Jungs und Männern. Bin aufs Burgengymnasium gegangen, habe Leistungssport gemacht, habe lauter männliche Sachen gemacht, um zu zeigen, ich bin genauso viel wert. Das war mir damals nicht bewusst, aber es saß ganz, ganz, ganz tief drin. Aber, deswegen sage ich, es kommt keiner unbeschadet durch seine Kindheit. Aber ich hatte Gott sei Dank auch einen tollen Opa von der anderen Seite. Der war Geschäftsmann, hat eine Schreinerei gehabt, hat 80 Angestellte gehabt, war so ein kleiner, dicker, runder Mann, gemütlich. Und er hat immer ein offenes Haus gehabt für uns Kinder. Und ich bin ganz oft zu ihm gegangen. Und dann weiß ich das genauso tief, wie ich das andere Erlebnis habe von der Oma, dass ich durchs Büro gegangen bin, am Buchhalter vorbei und 3 Sekretärinnen saßen da. Dann bin ich in den Gang gegangen, wo erst der Juniorchef kam, dann zum Seniorchef hinten, zum Opa. Und ich durfte jederzeit zu ihm rein. Und dann saßen oft so Männer mit schwarzen Anzügen und Krawatten damals, also Verhandlungspartner und Geschäftsleute, andere. Ich durfte immer stören. Ich durfte immer hinter den Schreibtisch mich auf Opas Schoß setzen. Der hat kurz seine Verhandlung unterbrochen und hat gesagt zu denen, die da waren, und das ist meine Enkelin. Das ist meine Enkelin. Ich hatte freien Zugang zum Chef. So habe ich das abgespeichert. Jederzeit später, als ich Christ wurde, dachte ich, das ist ja wie bei Gott. Jederzeit freien Zugang zum Hauptchef. Das war auch drin. Nicht nur die Oma, du bist ein Mädchen, sondern auch, und das ist meine Enkelin. Ich saß dann dort, ich wusste, in der obersten Schublade rechts war ein Schokolädchen. Ich durfte nicht reden, aber irgendwann habe ich mir Schokolädchen geholt, bin wieder abgedüst. Freien Zugang zum Chef. Wissen Sie, das sind Dinge, die einen prägen. Und zu den Dingen, ich denke, Sie haben auch so Erlebnisse, gute und schmerzhafte. Zu diesen Erlebnissen brauchen wir jemanden, der uns einen zweiten Boden einzieht. Damit wir aus alten Mustern, wie zum Beispiel Konkurrenzieren mit Männern oder diesen Sachen, damit wir da rauskommen und irgendwann mal sagen, ich brauche das nicht mehr, ich bin gesund geworden an der Ecke. So viel zum ersten Teil, das war der erste Teil. Wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir uns vielleicht auch an den Tischen mal unterhalten. Was hat mich denn geprägt? Wo habe ich so Erfahrungen, gute und andere, die ganz tief in meinem Leben drin sind? Ich möchte Ihnen jetzt anhand einer Geschichte 7 Verhaltensmuster vorstellen, wo es um Veränderung geht. Und 7 Verhaltensmustern, die wir alle auch in irgendeiner Form kennen. Und zwar, ich liebe ja, Sie merken ja schon, ich bin ein Fan von der Bibel und von Jesus. Die Geschichte steht in der Bibel und sie ist so klassisch für Verhaltensänderungen. Ich lese Ihnen erst mal vor. Sie steht in Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt ja so ein bisschen auf dem Hügel oben. In Jerusalem ist aber am Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, mit 5 Hallen. In diesen Hallen lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezehrte, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel stieg nämlich zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, egal an welcher Krankheit er gelitten hatte. Jetzt war dort ein Mensch, der 38 Jahre an seiner Krankheit gelitten hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit da zugebracht hatte, sagte er zu ihm, »Hey Kerle, willst du gesund werden?« Der Kranke antwortet ihm und sagt, »Herr, ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Und während ich komme, steigt ein anderer vor mir rein.« Jesus sagt zu ihm, steh du auf, heb dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund, hob sein Bett auf und ging umher. Eine tolle Geschichte, eine spannende Geschichte. Ich will sie mal ein bisschen mit reinnehmen in diese Geschichte, in dieses Jerusalem und an diesen Teich Bethesda. Kommt, wir gehen mal hinauf nach Jerusalem, so beginnt unser Text. Ich war vor vielen Jahren selber dort und ich weiß noch, wie wir den Berg hochgefahren sind mit so einem alten klapprigen Bus nach Jerusalem hoch. Es war ein Dieselbus und der hat es dann nicht mehr geschafft und wir mussten alle aussteigen und dem Bus hinterherlaufen und warten, bis er dann oben war. Von daher denke ich immer, ja, kommt, wir gehen hinauf nach Jerusalem und wir mischen uns dort mal unter das Volk. Jesus kam frisch von Galiläa aus dem Norden über das judäische Gebirge nach Jerusalem. Dort angekommen, hören wir in unserem Text, war eine Big Fete, war ein großes Fest, ein Fest der Juden. Und wie die feiern, das wissen wir. Die feiern nicht ein Tage Hochzeit, sondern eine ganze Woche. Da wird richtig gefeiert, getanzt und viel getrunken und gelacht und gesungen und Spaß gehabt. Juden können feiern. Da war ein Fest, da ging es laut und fröhlich zu, da trifft man sich, man zieht sich, da kommen auch die Oberen der Stadt, der Bürgermeister und der Kirchenpräsident mit der Gattin, die Stadträte mit der Frau Gemahlin, da zeigt man sich und zeigt auch die neueste Garderobe, die man hat. Da oben ging es gewichtig und schwergewichtig zu auf diesem Fest und das nicht nur am kalten Buffet. Und plötzlich sieht man, wie sich einer aus der Menge löst. Das Programm ist noch voll am Laufen. Die Volkstanzgruppe von Bethsaida dreht sich weiter. Der Kaviar wird frisch aufgefüllt. Und was passiert? Da setzt sich der Nazarener ab. Er verlässt das Fest. Wie wenn er müsste. Wie wenn irgendwo ein Magnet wäre, der ihn magisch anzieht von dem Fest weg. Wohin? Und an dieser Stelle, wenn ich den Text lese, denk, kriege ich immer Herzklopfen und denke, ja genau, ich sehe ihm zu, wie er jetzt Stufe um Stufe nimmt Richtung Elend, Richtung Leid. Dorthin, wo andere lagen, wo nicht gefeiert wurde. Dorthin, wo viel Elend und Schmerz und Trauer und 38 Jahre Leid und auch schwierige Verhaltensmuster waren. Und wenn ich ihm so zugucke, denke ich immer, ja, das ist mein Herr. So ist er und deswegen liebe ich ihn auch, weil er feiern kann, aber er weiß auch, wo er hingehört und was für einen Auftrag er hat. Und da zieht es ihn immer wieder hin und das macht mir selber so viel Hoffnung. Und ich bin ein bisschen stolz auf ihn. Und genau dieser Jesus ist ja heute Morgen auch da, hier unter uns. Und ich lade Sie jetzt ein, mit mir mal runterzusteigen, dann geht es die Treppe runter, da vom Fest zum Teich Bethesda, in diese 5 Hallen. Und wir gucken uns mal an, wer und was so in diesen 5 Hallen alles rumlag. Weil wir bekommen so ein bisschen Informationen darüber. Wohin stieg Jesus? Er stieg durch das Schaftor zum Teich Bethesda. Der Ersteindruck, den wir dort bekommen, ist viel Elend. Wohin das Auge fällt, waren Menschen, die am Leiden waren, die irgendeinen Mangel hatten im Leben, irgendein Handicap, irgendetwas, wo sie sagen würden, oh, das würde ich gern verändern, das hätte ich gern anders, da hätte ich gern Heilung. Wenn man die Gesichter angeschaut hat, hat man gemerkt, das war wirklich zum Erbarmen dort. Und da lagen Kurzzeitkranke, aber es lagen auch Menschen, die 38 Jahre zum Beispiel schon krank waren. Wir gucken uns die Halle 1 an. Da heißt in unserem Text, in der Halle 1 lagen viele Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Blind, lahm, ausgezehrt. Und ich möchte das mal so ein bisschen auf uns übertragen. Blind, da liegen also all die Menschen, die an irgendeiner Art von Sehbehinderung leiden. Sehbehinderung ist ein großer Begriff. Und jetzt meine ich nicht nur diese Art von Sehbehinderung, die man in Dioptrien messen kann und vielleicht mit einer Brille heute begleichen kann, sondern sehen kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Sehstörungen gibt es viel unter uns Menschen. Blind sein kann man auf ganz verschiedene Arten. Ich möchte mit Ihnen mal den kleinen Versuch machen, so dieses Wortfeld sehen mal ein bisschen abzugrasen. Wenn Sie, was kann man aus Sehen, was fällt Ihnen ein? Wörter, die zusammengesetzt werden, aussehen. Aussehen zum Beispiel. Wir sammeln es mal miteinander. Aufsehen ist was ganz anderes. Ja. Übersehen. Zusehen. Versehen. Fernsehen. Aus Versehen, ja. Ausersehen ist nochmal was ganz anderes. Vorsehen oder einsehen. Umsehen, umsichtig sein. Auf Wiedersehen. Nachsehen, das Nachsehen haben. Einsehen, nachsehen. Wir merken allein das Sehen, allein wenn man sich einen Duden nimmt, da, und überall da gibt es Störungen. Die lagen in Halle 1. Blind, man kann blind sein vor Wut oder vor Zorn oder vor Liebe. Man kann was ausblenden, man kann den Dingen ins Auge sehen oder man kann ein Auge zudrücken. Man kann den Durchblick haben oder keinen Durchblick haben. Es sticht einem was ins Auge. Vorsicht, Einsicht, Rücksicht, Nachsicht. Also Sie merken, da gibt es ganz vieles zu diesem Begriff und auch ganz viele Störungen. Und die liegen in Halle 1. Ich möchte Ihnen zwei Arten von Sehstörungen vorstellen. Es gibt eine Form der Kurzsichtigkeit, weil man Dinge aus dem Zusammenhang reißt und dann einen Schluss draus zieht. Also man sieht Dinge nicht mehr im Gesamtzusammenhang, sondern man sieht was und zieht aber einen falschen Schluss daraus. Ich will es Ihnen an dem Beispiel klar machen von dem Medizinprofessor, dem die Warnung vor der schädlichen Wirkung von Alkohol sehr am Herzen lag. Und er sprach öfters mit seinen jungen Studenten darüber. Und eines Tages hat er ein Glas in der Hand gehabt mit einer Flüssigkeit drin. Da war hundertprozentiger Alkohol drin. Er nahm einen Regenwurm und ließ vor den Augen der Studenten den Regenwurm da reinfallen. Was passiert? Der löst sich in 0,0 auf. Und er fragte hier dann seine Studenten, die jungen Kerlchen, meine Herren und meine Damen hier, was sehen Sie und was lernen wir draus? Dann war erst mal Stille, lang Stille. Und dann hat sich so ein aufgewecktes Bürschchen gemeldet und hat gesagt, na, das ist doch ganz klar. Trink Alkohol und du kriegst keine Würmer. Ich meine, wo er recht hat, hat er recht, oder? Aber das genau meine ich. Man reißt Dinge aus dem Zusammenhang, beobachtet was, aber zieht einen falschen Schluss draus. Und ich glaube, das ist was, was wir fast jeden Tag machen. Man sieht die Nachbarin irgendwas rumwurschteln, beobachtet genau und zieht irgendeinen Schluss draus. Im Stillen natürlich, man ist ja höflich. In der Schweiz wie in Deutschland. Man zieht was, reißt Sachen aus dem Zusammenhang, zieht einen falschen Schluss draus. Ich dachte so zurück, als unsere Kinder Teenager waren. Ich liebe die Teenie-Phase, weil ich finde, keiner ist so ehrlich und sagt einem so ehrlich, gibt einem Feedback wie die Phase. Aber sie ist auch anstrengend. Als unsere Kinder Teenies waren, war das zweite Kind wirklich verpeilt. Das darf man ja sein. Also die Kleider vergessen, das Sportzeug vergessen, nur so Kapuze auf morgens und irgendwie verträumt in die Schule gegangen. Es war für uns andere nicht zum Aushalten und wir sind ständig an die Decke gegangen und haben uns aufgeregt über ihn, bis irgendwann einer mal gesagt hat, komm Leute, kommt wieder runter, das ist doch nur eine Phase. Bis Weihnachten ist der durch. Und dann wurde das so ein geflügeltes Wort in unserer Familie, bis Weihnachten sind wir durch diese Phase. Das ist es, weil wir uns aufgeregt haben, dachten wir, das geht jetzt die nächsten 5 Jahre so. So ist das jetzt, es ist fürchterlich in unserer Familie. Nee, wir haben es aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist nur eine Entwicklungsphase, wo das Gehirn ein bisschen entzündet ist und wo es auch wieder anders wird. Und das macht jeder durch und wir kommen durch und die ist ganz wichtig. Und auch in der Phase will der Mensch nur eins, geliebt werden und angenommen werden. Aber es ist nur eine Phase, das hat geholfen. Dinge nicht aus dem Zusammenhang reißen, das ist eine Form von Sehstörung, von Kurzsichtigkeit. Es gibt auch eine andere Sehstörung noch. Die sind oft bei, ich sag mal, bei hochsensiblen Menschen, bei hochsensiblen Frauen auch oft da. Man sieht überscharf. Man sieht zu viel. Man sieht zu genau. Und man schließt dann auch was draus. Man hat so ein feines Gespür und 1000 Antennen. Ich habe mich mit einem Optiker unterhalten und er hat gesagt, das gibt's wirklich. Menschen, die nicht nur 100% Sehschärfe haben, sondern 103, 105%. Eine Übersichtigkeit, eine Übersehschärfe. Auch das, ihr lieben Mitgenossen, sage ich mal, ist eine Sehstörung und macht's Leben schwer. Für die betreffenden Personen selber, wenn man alles wahrnimmt und übergenau sieht, und dann auch noch für die Umgebung. Weil meistens denken ja diese lieben Mitgenossen, jetzt müsste man auch handeln. Nicht nur wahrnehmen, sondern jetzt müsste ich auch noch was tun und den Zustand verändern oder dem anderen was sagen oder so. Und das gibt Störungen im Miteinander. Auch das ist eine Sehstörung, wenn man sich zu schnell da übersichtlich verantwortlich fühlt. Auch die liegen in Halle 1. Und in Halle 1 liegen Lahme, heißt es in unserem Text. Man kann gelähmt sein vor Angst oder vor Trauer oder vor Enttäuschung oder vor Wut. Unfähig zu reagieren, obwohl man doch eigentlich müsste. Man kommt nicht vorwärts, man ist auf der Strecke geblieben. Das sind so Anzeichen. Man ist wie gelähmt. Ich war, als ich Studentin war, vor 35 Jahren, hatte ich so ein Erlebnis. Da war ich selber mit mir im Unreinen damals aus verschiedenen Gründen. Und ich war vom theologischen Seminar damals im Einsatz in Turbenthal und habe in diesen Tagen eine ganz schlimme Entzündung an einem Zahn gekriegt. Und ich war innerlich in einer Krise drin und dann noch das Zahnweh. Und ich sehe mich heute noch bei diesem Zahnarzt da, auch da liegen, die lassen einem da ja dann so runter und gucken einem da ins Maul. Und dann hat er reingeguckt, wo der Schmerz ist und sagt zu mir den Satz, da ist einer abgestorben und keiner hat es gemerkt. Er hat einen Zahn gemeint. Das hat gesessen bei mir, weil ich dachte, woher weiß denn der das? Der kennt mich doch gar nicht. Da war was in der Lebensphase abgestorben bei mir und keiner hat es gemerkt. Nach außen hin konnte ich noch gut funktionieren und Show machen. Und das hat einen Prozess ausgelöst. Ich war gelähmt an einer Stelle. Auch die liegen in Halle 1, die lieben Lebensfreunde da. Und die dritte Sorte, sag ich mal, die in Halle 1 liegt, Ausgezehrte. Und ich dachte, heute wird man vielleicht sagen, Burnout, Erschöpfungsdepression. Wenn man einfach fertig ist, man hat vielleicht zu viel gegeben. Man ist K.O., man spürt sich selber nicht mehr, man kommt nicht mehr an sich ran. Vielleicht eben am Rande einer Depression. Für die Freunde, die auch da in Halle 1 liegen, möchte ich einen Text lesen von Henry Nouwen. Einen super guten Text, finde ich. Henry Nouwen schreibt, behalte deine Zugbrücke unter Kontrolle. Du musst selbst entscheiden, wem und wann du Zutritt zu deinem inneren Leben gewährst. Jahrelang hast du anderen erlaubt, in deinem Leben ein- und auszugehen, so wie sie es für notwendig hielten und verlangten. Dadurch warst du bald nicht mehr Herr in deinem eigenen Leben und fühltest dich unablässig in Anspruch genommen. Du wurdest müde, unsicher, ängstlich und ärgerlich. Dann schreibt er weiter, stell dir eine mittelalterliche Burg vor, die von einem weiten Wassergraben umgeben ist. Der einzige Zugang zum Inneren der Burg ist die Zugbrücke. Und jetzt muss der Burgherr oder die Burgherrin entscheiden, wann sie die Zugbrücke runterlässt und wann sie die Zugbrücke auch wieder hochzieht und sagt, jetzt kommt keiner mehr ins Innere rein, in die Burg rein. Du musst darauf achten, dass deine Zugbrücke unter Kontrolle bleibt. Es muss Zeiten geben, in denen deine Brücke hochgezogen bleibt. Lass nicht zu, dass du eine Art Behörde wirst, die jeder nach Belieben betreten und verlassen kann. Sonst verlierst du deine Seele. Ich finde das ein unheimlich starker Satz und ein starkes Bild für ausgezehrt sein, gefährdet sein an dieser Ecke, an diesem krankmachenden Verhaltensmuster. Das war jetzt die größte Halle. Keine Angst, kommen noch vier, aber die machen wir ganz schnell. Da liegen eben viele in Halle 1. in Halle 2. Wir sehen, kommen Sie wieder zurück in die Geschichte, wir sehen, wie Jesus durch die Reihen der Strohmatten geht und sein Blick fällt auf diesen Kranken, der 38 Jahre da lag, der seit vielen Jahren die gleiche Erfahrung gemacht hat, immer wieder. Er hat schon alles ausprobiert, um sich selber zu helfen, aber es hat nichts genutzt. Der Frust wurde immer größer, der Schmerz der Enttäuschung immer stärker. Jesus beugt sich zu ihm runter und stellt ihm eine ganz einfache Frage. Er fragt ihn: Hey Kerle, willst du gesund werden? Eigentlich eine ganz einfache Frage. Und da gibt es eigentlich auch nur ein, zwei Antworten drauf, entweder ja oder nein. Einfache Frage, einfache Antwort. Und wir sehen im Text, dass der Kranke gar nicht mehr fähig war, um die Frage an ihn ranzulassen. Die Frage erreicht ihn gar nicht mehr. Er ist so resigniert, so abgetaucht, so eingeigelt in seinem Elend drin, dass die Frage ihn gar nicht mehr erreicht und an ihn herankommt. Er ist isoliert, absolut solo. Also wir können sagen, in Halle 2 liegen die, die resigniert sind, die an Resignation leiden, die sagen, ach, Beziehung mit meinem Partner oder zu meiner Schwiegermama, wir haben schon alles durch, wir haben alles probiert. Dann kommt der Satz, es nützt ja sowieso nichts. Die liegen in Halle 2. Die Menschen, die an irgendeiner Stelle sagen, es nützt ja sowieso nichts. Ich habe schon alles durch. Mit jedem Versuch wird es nur noch eine Ecke tiefer. Geht es einen Schlag tiefer. Ich habe niemand, der für mich ist. Also Halle 2, die einsam sind, resigniert und sich darin eingeigelt haben. Und wenn man da mal einen Blick hinwirft in die 5 Hallen, merkt man, da ging es ja wahrhaftig auch nicht freundschaftlich zu. Sondern abends, wenn es dunkel wird, hat jeder geguckt, wie er noch ein Stückchen näher hier ans Wasser kommt und sich vorrobbt. Also kein soziales Verhalten da. Da waren die Langzeitkranken und die auf ihren schweißdurchtränkten Matten lagen und die neuen Zugänge. Also es war kein freundschaftliches Miteinander. In Halle 3, da liegen noch mal ganz andere. Dort liegen die, denen beide Erfahrungen nicht fremd sind. Unser Kranke sagt, ich habe ja keinen. Er sagt nicht, ich will gesund werden oder ich will nicht, sondern er sagt, ich habe ja keinen. Selbstmitleid. Ich habe niemand und wenn ich komme, ist ein anderer vor mir schon da. Also da liegen die, die immer am Wetteifern sind. Wenn ich komme, wer ist der Schnellere? Wer ist der Bessere? Ich bin der, der immer die Nummer 2 auf dem Rücken hat. Eine ältere Dame in unserer Gemeinde hat dieses Muster ganz stark. Sie sagt oft, wenn sie irgendwas nicht mitgekriegt hat oder nicht gehört hat, mir sagt man es ja sowieso nicht. Ich höre es immer als Letztes. Also das ist so ein Muster eben. Ich habe immer die 2 auf dem Rücken. Das ist Stress pur, sage ich Ihnen. Wenn Sie in Halle 2 liegen, müssen Sie immer gucken, dass Sie der Schnellste, der Beste sind, dass Ihr Vorgärtchen am besten ist, dass Ihre Kinder was geworden sind, dass beim Adventsbasar Ihr Kuchen zuerst verkauft wird. Also dann ist man immer am Wetteifern und gucken in der Rangfolge, wo komme ich denn vor, wo stehe ich denn gerade. Das ist krank. Jesus sagt, es tut mir leid, aber Leute, das ist krank. Das macht euch krank, so ein Verhalten. Dieses ewige Vergleichen, diese unselige Sportart, schneller, besser, höher. Wo ist der andere, wo bin ich? Und wissen Sie, bei diesem blöden Spiel, bei dieser blöden Sportart des Vergleichens, da missbrauchen wir eigentlich den anderen. Der andere, der uns der Mitmensch zur Bereicherung gegeben worden ist. Den missbrauchen wir als Messlatte. Entweder ist der besser und dann kriege ich Minderwertigkeitsgefühle hier unten, oder aber ich bin gerade mal oben und ich bin wo besser und dann werde ich stolz und gucke auf den anderen runter. Und dabei sind wir so gedacht, dass Jesus sagt, jeder ins Leben hinein geliebt, auf einer Ebene, ergänzt euch, achtet euch, tut euch Gutes, freundschaftlich, wohlwollend miteinander umgehen. Das war die Ausgangsbasis. Und nicht dieses blöde Spiel, Wetteifern. Wenn ich komme, ein anderer ist immer vor mir da. Ich ziehe immer die Nummer 2. So hat sich das Gott nicht vorgestellt. Also diese Freunde liegen in Halle 3. Und das ist Stress pur. Krankhafter Ehrgeiz, überzogene Erwartungen, man produziert sich Enttäuschungen. Und ich kann Ihnen nur sagen, keine von uns kann ständig immer gut sein. Und hallo, wir müssen es auch nicht. Wir müssen es nicht, wir können es nicht, wir können relaxen und dürfen unsere Stärken mit ins Spiel bringen, da wo wir sie haben, aber dürfen auch unsere Kanten und Ecken haben, die runden uns ab. Die gehören mit zu uns und die dürfen auch sein und die müssen wir nicht verstecken. Ich habe total hier PowerPoint vergessen. Also, nochmal kurz Wiederholung. Halle 1, Blindlarm ausgezehrt, sorry. Ach, ich bin unperfekt. Halle 2, die Einsamen und Resignierten. Halle 3, ich bin nicht gut genug, sich vergleichen, wetteifern. Ach, und jetzt kommen die Freunde aus Halle 4. Die habe ich auch so gern. Die Halle 4 Kollegen, die zögern gespalten, ja, nein oder vielleicht, aber doch, genau. Also Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und man könnte klar darauf antworten. Aber er hat Ausreden, er antwortet nicht klar drauf. Also es ist wie wenn ein Arzt sagt zu einer Person, zum Patienten, hatten Sie eigentlich schon immer die Schwierigkeiten, Entscheidungen klar zu treffen? Und der andere überlegt lang und sagt dann, ich antworte mit einem entschiedenen vielleicht. Oder jein, oder vielleicht, oder schon immer, oder eventuell doch. Dieses Hin und Her, nicht Hü und nicht Tot, sich nicht festlegen wollen, sich schwer tun mit Entscheidungen. Und ich sage Ihnen, das ist ein Muster, was auch sehr verbreitet ist bei uns. Weil alles hat Vor- und Nachteile. Und je nach Charakterstruktur sind wir an der Ecke gefährdet. Man sollte, müsste, aber traut sich doch nicht. Also hier liegen die Freunde des Konjunktivs. Müsste, sollte, könnte, hätte, wollte. Und man kommt nie in die Pötte. Oder ganz selten, Mama braucht einfach lang. Ich will das nicht schlecht machen. Ich bin so ein Superschneller und mein Mann ist das Gegenteil. Also wir ergänzen uns da super gut. Und ich mache genauso viel Böcke mit meiner Spontanität wie er mit seinem Zögern. Da muss man einen guten Weg so miteinander finden. Und das ist spannungsreich, aber lohnenswert. Was steckt dahinter, oft hinter diesem Konjunktiv, hinter dieser Unentschlossenheit? Oft steckt die Angst dahinter, was falsch zu machen oder sich den Weg zu verbauen. Ich sag mal, unsere Generation und die nächste ist eigentlich noch stärker davon betroffen, die ist virtuos im Verhindern von Entscheidungen. Man zögert beim Ja zum Partner, man will sich schon nicht festlegen, es könnte ja ein besserer geben. Man zögert beim Ja zu Kindern oder zur Gemeinde. Es gibt immer bessere. Und wenn man dann noch vergleicht, wird es noch ganz arg. Man meidet die Verantwortung. Man will sich nicht festlegen und meidet dadurch die Verantwortung. Eine Entscheidung zu treffen und sagen, okay, und dafür stehe ich jetzt gerade und übernehme die Verantwortung. Wenn eine Entscheidung ansteht, da sagte mir kürzlich jemand, weißt du, was ich dann mache? Dann lese ich erst mal ein Buch dazu, dann besuche ich ein Seminar, ich telefoniere mit ein paar Freundinnen, um mich abzusichern. Ein bekannter Management-Trainer sagte, hat das Wort kreiert, der Reinhard Sprenger, und sagt, das ist dieses mehr wissen wollen als zum Handeln notwendig ist Syndrom. Ich sage es nochmal, dieses mehr wissen wollen als zum Handeln notwendig ist Syndrom. Manche, die leiden eben daran, die haben Halle 4, ne, ist ihr Platz, haben da ihre Ecke. Und er sagt, dieser Management-Trainer, jetzt nicht vom Christlichen her, aber könnte auch Jesus gesagt haben oder hat er in anderer Form. Er sagt, tun Sie, was Sie tun, mit Liebe und Hingabe oder lassen Sie es ganz sein. Ach, ist das schön. Ja, nein, klar, Hü oder Hot. Tun Sie, was Sie tun, mit Liebe und Hingabe. Oder lassen Sie es ganz sein. Aber leben Sie das, machen Sie das auch bitte Ihren Kindern und Enkeln vor, dass man so leben kann. Und da darf man auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Das geht auch. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Manchmal kann man auch wieder zurück. Nicht bei allem, aber manchmal kann man auch wieder zurück. Das ist einfach wichtig. Und jetzt Halle 5 noch, auch so ein bekanntes Müsterchen. Wenn ich komme, sind die anderen da. Und ich habe ja keinen. Und außerdem der Engel, der kommt ja immer nur ab und zu. Also Gott könnte ihn ja anders schicken. Und die Temperatur im Teich ist auch nichts für meine Rheumaknochen. Und so weiter und so weiter. Ich würde ja gern, aber die Umstände sind halt die Umstände. Ich will Ihnen so Beispiele aus dem Alltag sagen, damit Sie merken, wie gängig wir so Muster drin haben. Die anderen sind schuld, die Umstände. Warum ist der Teich so weit weg eben? Warum kommt der Engel so selten? Wir sind grandios im Erfinden von Ausreden. Als meine Großmutter im fortgeschrittenen Alter nicht mehr so gut hörte, was sie darf, was ganz normal ist, dann hat sie nie gesagt, Leute, ich höre nicht mehr so gut und ich sollte vielleicht mal zum Arzt und ich bräuchte ein Hörgerät. Wissen Sie, was sie gesagt hat? Ihr redet so leise. Ihr redet alle so leise und zu mir hat sie immer noch gesagt, und du so schnell und du schnuddelst noch. Also so, genau, genau. Es waren immer die anderen schuld. Und wir haben in unserer Familie immer drüber gelacht, ne, und gespöttelt, als mein Papa vor ein paar Jahren 85 war, das Gleiche in grün. Hat er gesagt, du, ich verstehe dich nicht mehr, du bist so leise geworden. Ich sage, Paps, wir haben 30 Jahre über die Oma gelacht. Das liegt an, nee, an meinen Ohren liegt das nicht. Und mein Mann sagt mittlerweile seit ein paar Wochen zu mir, ich sollte mal zum Arzt gehen und mir meine Ohren testen lassen. Aber ich bin mir sicher, an meinen liegt es nicht. Das kann überhaupt nicht sein. Ich höre noch gut, ich bin noch jung. Also Schuld verschieben, das liegt so drin. Oder ein anderes Muster. Eine Bekannte, die 3 Kilo abgenommen hatte, die hat jedem ganz stolz erzählt, wie sie das geschafft hat. Als ein paar Wochen später wieder 5 Kilo zugenommen hatte, da hat es ganz anders geklungen. Da war ihr Übergewicht, war angeboren. Sie hat Bilder mitgebracht von Großeltern, die alle sehr kräftig waren. Hat gesagt, guck mal, ich kann gar nicht anders. Das liegt in den Genen drin. Das ist Veranlagung. Und außerdem, wenn ihr um mich rum so riesen Portionen immer verdrückt, wie soll ich dann mit meinem Salatblättchen satt werden? Und der Stress im Büro, der ist nur mit Schokolade auszuhalten. Und ich dachte, ich hätte Politiker werden können. Also wirklich, wenn man was erreicht hat, ne, dann schreibt man sich's auf die eigene Fahne. Wir haben die Quote gesenkt von Arbeitslosen und so weiter. Aber wenn es nicht geklappt hat, dann waren es die Umstände, die Flaute irgendwo, dann sind es die anderen dran schuld. Das ist so ein beliebtes Muster. Oder ich hatte so die Angewohnheit, dass ich so auf den letzten Drücker komme, nicht so ganz pünktlich, und habe mich dann jahrelang damit entschuldigt, was auch gestimmt hat, in Sitzungen und so, habe gesagt, oh Leute, Entschuldigung, aber das Telefon hat mich aufgehalten. Leute, guckt mal das Telefon an. Also das ist eine, da ist ein bisschen eine Armatur dran mit Kabeln und ein paar Knöpfe dran. Das kann mich gar nicht aufhalten. Bis ich gesagt habe, Entschuldigung, ich bin dummerweise nochmal ans Telefon gegangen. Das klingt ganz anders. Ich bin dummerweise, habe ich es nochmal abgenommen. Das Telefon hat mich aufgehalten. Es stand gerade ein Baum im Weg, wo ich dran gefahren bin. Also so einfach die Sache, ne? Sie merken das. Die anderen, die Umstände sind schuld. Und ich möchte gern abschließen jetzt mit einem Gedicht, mit einem ärgerlichen kleinen Gedicht, kurzen Gedicht für die Freunde in Halle 5. Ich habe das daheim bei mir hängen. Für dich sind es stets die Umstände, die etwas nicht geraten lassen, die verhindern, dass es so läuft, wie du wünschst. Es sind die Umstände, die dich auf der Stelle treten lassen. Du scheinst schon lange in Umständen zu sein und gebierst nichts. Ah, ärgerlich, ne? Aber manchmal sind es die ärgerlichen Sachen, die uns weiterhelfen, einen Schritt weiter. Bleiben Sie nicht nur in Umständen, sondern sorgen Sie dafür, dass bei Ihrem Leben was Gutes dabei rauskommt. Wir sind einen weiten Weg gegangen und Jesus, ich sage Ihnen mal noch, Jesus geht gar nicht auf die Spielereien da ein. Der sagt weder zum Vergleichen was, noch zum Schuldverschieben was zu all den Sachen. Der sagt 3 Sachen, 3 Imperative. Freund, nimm du dein schweißdurchtränktes Maträtzchen, klemmst dir unter den Arm, steh auf und geh ins Leben. Nimm dir die Matratze mit, stell sie dir daheim ins Eck, denk dran, die gehört mit zu dir. Es hat mit zu deinem Leben gehört, auch diese Lebensmuster, integrier das, guck's an, vergess es nicht, aber jetzt geh endlich ins Leben. Und wissen Sie, was passiert ist, wenn Sie weiterlesen bei der Geschichte? Ich sage Ihnen, Bibel ist ja toll. Da ist Folgendes passiert, ich erzähle es nur noch kurz. Der Kranke damals hat die Matratze genommen, ist losgegangen, dummerweise durch den Tempel, am Tempel vorbei. Und dann war gerade an dem Tag Sabbat, dumm gelaufen. Ne? Dann kommen die Gegner von Jesus, sagen, ey Freund, so nicht. Am Sabbat hier rumlaufen und Matratze noch tragen, das geht überhaupt nicht, das ist verboten. Und was macht da unser Kerlchen aus Halle 5? Er hat einen kleinen Rückfall. Er sagt, ja, der mich gesund gemacht hat, der hat gesagt, ich soll sie tragen. Die Umstände sind schuld, der andere ist schuld, nicht ich übernehme die Verantwortung. Und dann ist sehr spannend zu gucken, wie Jesus reagiert hat. Dann hat Jesus ihn nochmal zu sich gerufen und sagt, du, kleiner Rückfall gehabt, ne? Nochmal in Halle 5, die Umstände sind schuld, hör damit auf. Jesus sagt, sündige nicht mehr. Hör mit den Späßchen auf, das bringt dich nicht weiter. Und nimm deine Matratze und geh jetzt und übernimm Verantwortung für dein Leben. Das finde ich so wohlwollend und auch so schön von Jesus, dass er mit einkalkuliert, dass wir Rückschläge kriegen, wenn wir üben, in neue Verhaltensmuster zu kommen. Aber dann einfach hinfallen, aufstehen, Krone richten und wieder weitergehen. Das gehört mit zu diesem Üben raus aus alten Mustern. Ich hoffe jetzt einfach, dass irgendwas davon dabei war, irgendeine Halle 1 bis 5 oder wenn nicht, eröffnen Sie Halle 6 mit Ihrem Muster und sagen, da gehöre ich hin. Und dass es Ihnen so geht wie diesen Girls, dass Sie sagen, doch von diesem Frühstück heute Morgen nehme ich auf jeden Fall was mit, ein Päckchen, eine Idee und probiere mal mit umsetzen. Ganz herzlichen Dank fürs lange Zuhören.